Ich weiß ja nicht, wie ihr so mit eurem Alltag zurande kommt und zurechtkommt. Also bei mir ist es so, dass ich zum Beispiel, wenn es darum geht, sich an Dinge zu erinnern, sich so im Laufe der Jahre, der letzten Jahre, was verändert hat. Früher konnte ich mir noch relativ viel merken. Heute klappt das nicht mehr so richtig. Und ich benutze jetzt immer so eine App, wo ich dann eben reinschreibe, woran ich mich erinnern muss, was ich noch tun muss. Die App nutze ich auch für unsere Praktikanten. Da schreibe ich dann auch für sie immer rein, was sie zu tun haben. Und dann gucken sie im Büro zwischendurch ein paar Mal am Tag dann da rein und sehen dann, was noch zu tun ist. Also man muss sich ein paar Sachen aufschreiben, um sie nicht zu vergessen. Das passiert auch immer wieder bei der Bibelstunde. Wenn wir miteinander Bibel lesen, dann merken wir, ja, das verstehen wir nicht. Und dann sage ich auch immer, ich weiß aber nicht, ob dann die Bibelstundenbesucher sich das auch aufschreiben, dann sage ich immer, da müsst ihr dann später mal mit dem Lukas drüber reden. Also kann ich euch auch nicht beantworten. Jetzt letzten Donnerstag gab es dann auch wieder so eine Situation und dann sage ich immer, red da mal mit Lukas irgendwie drüber. Gerade bei der Lesung, Hendrik, habe ich mir auch gedacht, ja, das muss ich mir mal merken und mit dem Petrus später mal drüber reden. Weil ich weiß nicht, wie es euch ging. Also die Lesung, die Ines gemacht hat, hörte ja damit auf, dass die Leute gesagt haben, sie sind voll von gutem Wein und deswegen reden sie so komisch. Und dann antwortet Petrus ja darauf. Und was sagt er? Nee, sind sie nicht. Warum? Sag mal, saufen die dann am Nachmittag oder was? Also die Begründung war ja, ist ja erst die dritte Stunde. Und da dachte ich nur, ist mir gerade so gekommen, wäre das jetzt die neunte gewesen, hätte er gesagt, ja, aber nee, ist kein, ich weiß, könnte sein, aber also müssen wir mal mit ihm drüber reden, wie die das damals so gemacht haben. Also fiel mir nur gerade so auf. Also das Thema des heutigen Sonntages hat auch mit dem zu tun, mit dem wir uns so auch am letzten Sonntag auch in der Bibelstunde so beschäftigt haben. Und es ist im Endeffekt so die, ich sag mal, die Fortsetzung oder die, na, man könnte eher sagen, die Erfüllung. Denn Pfingsten ist ja schon ein besonderer Tag. Pentakoste ist der 50. Tag nach Ostern. Und wir hatten uns ja schon mal auch mit dieser Zahl beschäftigt und diese Zahl hat schon ja eine besondere Bedeutung. Zum einen, und das haben wir am letzten Sonntag und auch in der Bibelstunde so dann ein bisschen betrachtet, Schavuot wird gefeiert am 50. Tag nach Pessach. Und das ist im Endeffekt Pfingsten auch, 50. Tag nach Ostern, ist eigentlich identisch. Man könnte sagen, das ist Altes, das ist Neues Testament. Und dann, da haben wir vor, weiß nicht, 2-3 Jahren oder so, hatte ich darüber dann gepredigt an Pfingsten, eben so dieses Erlassjahr. Jedes 50. Jahr soll in Israel ein Erlassjahr sein, wo dann der in Gefangenschaft ist, eben wieder freigesetzt wird, der verschuldet ist, eben entschuldet wird. Also da hat die 50 eben auch eine große Bedeutung und da geht es eben nicht um die Tage, sondern um das 50. Jahr. Und wenn wir eben über Pfingsten nachdenken, wenn wir Pfingsten feiern, dann geschieht das eben auch ein bisschen auf diesen Hintergrund. Und das eben etwas, was im Alten Testament schon auch angelegt ist, dass das eben hier eine Erfüllung findet. Und über diese Erfüllung, da wollen wir heute eben ein bisschen nachdenken. Die Frage war ja, auch letzten Sonntag, Pessach ist so die Freiheit oder die Befreiung von etwas und Schavuot und in dem Zusammenhang immer auch Pfingsten ist die Befreiung für etwas. Darum geht es ja in diesem Zeitraum. Frei von etwas zu werden und frei für etwas zu werden. Und das, was uns dann hier begegnet an Pfingsten, ist eben etwas, was... ja, heute würden wir dann so von einem Game Changer sprechen, also von dem, wo wirklich die Weiche dann umgestellt wird, wo wirklich etwas passiert, was alles anders macht, was alles verändert. Und das ist das, womit wir uns an Pfingsten beschäftigen, eben mit so einer Geschichte, die eigentlich alles verändert. Und die Frage ist, was wird denn da genau dann verändert? Wenn ich so... ich sag mal, mich mit dem beschäftige, was so in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft oder dann auch in dieser Welt zurzeit so stattfindet, dann sind da viele Dinge dabei, immer wieder dabei, wo ich sage, naja, ob das jetzt so gut ist. Und oftmals wundere ich mich dann bei bestimmten Dingen, zum Beispiel, wenn wir in der Gesellschaft mehr und mehr jetzt zum Beispiel dahin kommen, dass wir sagen, und da geht es nicht um Gleichberechtigung oder irgendwas, aber dass wir sagen, naja, die Frauen sollen möglichst früh wieder arbeiten gehen, wenn sie Kinder bekommen haben. Und da werden ja auch Rahmenbedingungen jetzt gesetzt, wo das dann auch schwieriger wird, sich anders zu entscheiden. Also solche Geschichten zum Beispiel. So bestimmte Geschichten, die dann Menschen dazu bringen, mehr, ich sag mal, mehr vereinzelt dann auch zu leben. Wenn ich so diese ganzen Geschichten mitkriege und dann aber, ich sag mal, die Bindungsforschung höre, ist ja auch eine Wissenschaft, dann denke ich mir immer, sag mal, hören die nicht aufeinander? Hört man da nicht zu? Ist denn diese Bindungsforschung irgendwie eine Forschung, eine Disziplin, wo wir vielleicht etwas Grundlegendes über das Menschsein herausbekommen, aber es eigentlich gar nicht hören wollen und sagen, naja, ist ja irgendwie interessant, aber wir machen es trotzdem anders? Die Bindungsforschung beschäftigt sich ja eben damit, inwieweit die Anbindung gerade des Kleinkindes, des Babys an, ich sag mal, an eine Familie, an einen Menschen, inwieweit das wirklich wesentlich und wichtig ist. Und die Bindungsforschung lehrt uns dann auch, dass dort, wo so eine Bindung nicht stattfindet, wo so eine Bindung nicht gegeben ist, dann nimmt dieser kleine Mensch Schaden. Die Bindungsforschung redet davon, dass über eine sichere Bindung am Ende man könnte so sagen, Safe Place, so ein sicherer Ort geschaffen wird, der für den Menschen, der dann älter wird, auch so eine Grundlage ist. Wenn wir Kinder und Babys sehr früh aus existenziellen Bindungen herausholen, und das ist eben, eine Kita kann nicht das, was eine Familie kann oder was eine Mutter kann. Wenn wir die Kinder da früh rausholen und dort aus dieser Bindung herausnehmen, dann geschieht etwas mit den Kindern, dann geschieht etwas mit den Menschen. Und wir werden immer wieder darauf hingewiesen, wie wichtig das dann auch ist. Natürlich sehen wir das heute auch ein bisschen anders, ein bisschen moderner, dass diese Bindung eben nicht nur über die Mutter hergestellt wird, sondern die Väter da auch eine große Bedeutung haben. Aber eigentlich sind wir uns auch schon relativ sicher, dass die Beziehung zur Mutter nochmal eine andere ist als die Beziehung zum Vater. Also auf der einen Seite kriegen wir eben mitgeteilt, wenn Menschen sich über das Menschsein Gedanken machen, wie wichtig Bindung ist. Und auf der anderen Seite tun wir irgendwie alles, was geht, um möglichst früh auch diese Bindungen zu lösen. Und da frage ich mich dann auch immer, was steckt denn dahinter? Über diese Bindung, also über diese frühkindliche Bindung, kommen unterschiedliche Fragen auch auf, nicht bewusst, also nicht kognitiv, dass ich mir die Frage stelle und darüber dann philosophiere, sondern auch vielmehr unbewusst. Und die erste Frage, die über die Bindung dann auch gestellt und am Ende beantwortet wird, ist, bin ich liebenswert? Bin ich eigentlich liebenswert? Das ist eine Frage, die am Ende für die menschliche Entwicklung und dann für den erwachsenen Menschen auch wesentlich und wichtig ist. Bin ich eigentlich liebenswert? Und viele, ich sag mal, Therapiestunden könnte man sich heute sparen, wenn mehr Menschen oder wenn wir Menschen mehr mit diesem Bewusstsein aufwachsen, ja, ich bin liebenswert. Diese Frage wird sehr früh beantwortet. Diese Frage wird nicht irgendwann, was weiß ich, in der Pubertät oder dann, wenn man erwachsen wird oder wenn man volljährig wird oder gestellt und beantwortet, wo mich dann jemand fragt und sagt, sag mal, bin ich eigentlich liebenswert? Und ich sage, ja, du bist liebenswert. Ja klar, das hier oben im Kopf kann man das schnell irgendwie dann verarbeiten. Aber das ist ja eine existenzielle Frage und die hängt von dieser frühkindlichen Bindung auch ab. Bin ich liebenswert? Und das merke ich eben. Und das ist zum Beispiel eben etwas, was in der Kita so nicht vermittelt werden kann, weil, und das ist ja auch vollkommen normal, in der Kita diese Nähe zu einem Kind gar nicht gelebt werden darf und kann? Aber das ist zum Beispiel so eine Frage. Eine andere Frage, die auch wichtig ist, darf ich eigentlich Fehler machen? Darf ich Dinge falsch machen? Das hat eben viel auch mit dieser Bindung zu tun. Und wenn Kinder dann früh erleben, sobald ich etwas falsch mache, dann bröckelt diese Bindung, dann löst sich diese Bindung, dann ist diese Bindung gefährdet. Dann komme ich dahin, dass ich zum Beispiel als Perfektionist versuche, immer alles richtig zu machen. Weil ich merke ja, wenn ich Dinge falsch mache, dann löst sich diese Bindung auf. Wenn ich nicht funktioniere, dann bekommt diese Bindung Risse. Dann ist dieses Fundament nicht mehr stabil, dann ist dieses Seil nicht mehr fest. Und das ist eine Frage, die eben auch sehr früh beantwortet bin. Auch die Frage, bin ich eigentlich wertvoll? Das ist ja eine Frage, man kann ja mal versuchen, das in der Kita zu vermitteln. Wir merken das ja, und in der Schule geht es ja auch hinterher weiter, wir merken das ja, dass Eltern oft wollen, dass in der Kita oder in der Schule deutlich wird, dass ihr Kind das Begabteste und das Klügste und das Tollste ist. Man regt sich über nichts so sehr auf wie über eine schlechte Zensur, weil man dann sagt, naja, das ist ja irgendwie vollkommen ungerecht. Und oftmals können Eltern das ja gar nicht so richtig nachvollziehen, weil ihr Bestreben ja eigentlich ist, eben ihrem Kind deutlich zu machen, du bist wertvoll. Und wenn man das nicht in der Kindheit vermittelt hat, dann ist natürlich jede 4, 5 oder 6 oder was weiß ich, ein großes Problem. Das ist eben auch die Frage danach, ob ich wertvoll bin, ist eben auch eine Frage, die sehr früh dann beantwortet wird. Und eine Frage, die eben auch sehr wesentlich und wichtig ist für den späteren Lebensverlauf, ist die Frage, ist diese Welt eigentlich sicher? Ist diese Welt eigentlich sicher? Und die Erfahrung, die der Mensch macht auf seinem Weg in diese Welt ist, die Welt ist erstmal auch unsicher. Es kann zerbrechen, ich kann fallen, es kann etwas schiefgehen. Und wenn das jetzt das bestimmende Moment meines Lebens ist, dass ich sage, na, die Welt ist eigentlich auch unsicher, dann macht das auch etwas mit mir und mit meinem Leben. Wir können das, glaube ich, überhaupt nicht überschätzen, diese Momente, wenn Kinder, kleine Kinder in Unsicherheit erleben und sich dann zu Vater oder Mutter hinwenden und dort diese Erfahrung machen, hier ist wieder gut. Es gibt einen sicheren Ort, es gibt einen safe place, es gibt einen guten Grund, ein Fundament in dieser Welt. Da kann ich sein und da kann ich dann auch leben, auch wenn es rundherum dann stürmt und die Welt erzittert. Also das ist so die Spannung, die ich immer wieder wahrnehme, wo ich so das Gefühl habe, da läuft irgendwie so ein bisschen was aus dem Ruder. Und da erlebe ich eben auch, ich weiß nicht, wie es da euch geht, aber da erlebe ich eben auch, dass in dem, wie wir über das Leben nachdenken und wie wir auch Leben definieren, wir mehr und mehr dahin kommen, dass all das, was mit dem Thema Bindung zu tun hat, dass das eben so zur Seite gedrängt wird. Ein Thema ist zum Beispiel das Thema Freiheit. Wenn wir heute Freiheit definieren und ein erfülltes Leben dann irgendwie propagieren und Menschen sagen wollen, wie es funktioniert, dann sagen wir zuallererst immer, du musst ungebunden sein. Es darf dich keiner in der Hand haben, am besten dein eigener Chef. Also Ungebundenheit, nicht irgendwo angebunden sein. Heute hier, morgen dort, bin kaum da, muss schon fort. Das ist so oft eine Lebenshaltung, die uns vermittelt wird. Du binde dich nicht. Oder binde dich nicht zu früh, binde dich nicht zu fest. Das ist eine Kultur, die wir leben und erleben. Und ich glaube, das ist ein Fehler auch der Moderne, dass wir Freiheit definieren über Ungebundenheit. Also jeder freiheitsliebende Mensch würde euch beiden dann nochmal sagen, nutzt die Woche nochmal und denkt nochmal drüber nach, ob das am Samstag wirklich so eine kluge Entscheidung und so eine kluge Nummer ist. Ungebundenheit, es hat was. Aber es fehlt auch was. Und das ist eben ein Punkt, der glaube ich, in unserer Zeit sehr, sehr, sehr sehr zerstörerisch ist. Wenn wir in die Bibel hineingucken und wenn wir dann die Geschichte, wir fangen bei Israel damit an und kann man durch die ganze biblische Geschichte gehen, also wenn wir bei Israel anfangen, dann merken wir, dass Freiheit nicht Ungebundenheit ist. Also wenn Israel diese Begegnung mit Gott hat, dann hört Mose eben, dass er das Schreien seines Volkes gehört hat. Und diese enge, versklavende Bindung, die nimmt Gott wahr und führt sie heraus. Führt sie heraus aus dieser Knechtschaft. Und das ist auch immer das Evangelium, oder das ist dann am Ende auch das Evangelium, das es immer herausführen will aus einer Knechtschaft. Und die Knechtschaft, aus die dann die Bibel herausführt oder das Evangelium auch herausführt, ist nicht die Knechtschaft der Gebundenheit, dass die Bibel auf einmal sagt, du bist jetzt ungebunden, lebe frei, kümmere dich um nichts mehr. Nein, die Befreiung, um die es geht, um die es dann auch an Karfreitag, um die es am Pessach geht, ist die Befreiung von der Schuld unserer Sünde. Das ist der Punkt, der dann auch an Pessach gefeiert wird, dass der Mensch nicht mehr unter seiner Schuld und unter der Last seiner Schuld dann vergehen muss. Das ist das, was am Ende auch dieses Jubeljahr ja meint, dieses Erlassjahr. Du bist befreit, herausgenommen aus der Sklaverei, frei geworden von deiner Verschuldung. Ich hole dich heraus aus der Versklavung, die dich klein macht und die dich knechtet und die dich am Ende auch tötet. Da hole ich dich heraus, ich hole dich heraus aus der Schuld deiner Sünde. Und dann in eine Freiheit hinein? Ja, in eine Freiheit hinein. Aber diese Freiheit, und das ist die Erkenntnis der Bibel, diese Freiheit hat eben nichts mit einer Ungebundenheit zu tun, sondern diese Freiheit. Und das ist eben auch das, was wir heute ja wissen. Frei ist der Mensch nicht, wo er ungebunden ist, sondern wirklich frei wird er erst, das ist ja das, was wir auch eben aus der Bindungsforschung lernen, wirklich frei wird er erst, wenn er einen sicheren Hafen, einen festen Ort hat, von dem er aus losgehen kann. Nur dann kannst du frei sein. Nicht, wenn du sagst, ich lasse alles hinter mir und binde mich nirgendwo mehr dran. Das macht dich nicht frei. Das macht dich vielmehr dann offen für alle möglichen Bindungen, die dich am Ende unfrei machen werden. Von daher ist der Ruf in die Freiheit der Bibel nicht, ich hole euch raus aus Ägypten und dann rennt und macht und tut. Sondern, jetzt könnte man es ein bisschen überspitzt sagen, der Ruf in die Freiheit besteht darin, dass man aus der einen Abhängigkeit heraus in eine neue Abhängigkeit hineingeht. Bisschen überspitzt formuliert. Aber Israel sollte ja nicht dann in irgendeine undefinierte Freiheit hineingehen, sondern Israel wurde erlöst und das ist hinterher dann auch, wurde befreit und das ist ja dann hinterher auch in Shavuot die Vollendung, die dazugehört. Israel wurde befreit, um einen Bund zu leben, einen Bund mit Gott. Und Bund hat ja auch etwas mit Bindung zu tun. Du kannst nicht ein Bund leben ungebunden. Es geht nicht. Wenn ihr einen Bund miteinander leben wollt und eingehen wollt, dann seid ihr aneinander gebunden. Man kann nicht sagen, okay, ich lebe einen Bund, aber irgendwie in absoluter Freiheit. Das geht nicht. Und weil der Mensch nicht für eine Freiheit gemacht ist, die ihn beziehungslos und bindungslos macht, sondern seine Freiheit nur erleben kann, indem er auf einem sicheren Fundament steht, darum hat Gott es herausgeführt aus Ägypten und diesen Bund geschlossen am Sinai. Und Pfingsten nimmt genau das auf. Pfingsten wiederholt das nochmal, aber vollendet es dann auch. Weil, wir hatten das ja mit der Bindungs, Forschung. Die Frage ist ja, bin ich wertvoll? Bin ich sicher? Und Israel hatte jetzt die Heilige Schrift und wusste genau, was es zu tun und zu lassen hatte, versuchte danach zu leben und hatte natürlich immer und immer wieder dieses Problem, dass sie gemerkt haben, dass sie eben die Gebote nicht einhalten, dass sie nicht nach den Vorgaben Gottes dann reden und leben. Und darüber rede ich auch immer wieder in der Bibelstunde. Wenn ich so über Israel rede, rede ich eigentlich über mich und über uns. Wir bekommen das nicht hin. Und dann ist eben die Frage, was ist denn jetzt mit dieser Bindung? Weil aus dieser Welt kenne ich das ja, irgendwann ist vorbei. Irgendwann wird dann gesagt, nee, ist zu viel. Und wie ist das dann mit dieser Bindung zu Gott, wenn Gott dann wieder ankommt und sagt, du, hör mal, wir haben doch schon mal drüber geredet, oder? Ist dann Gott auf einmal weg? Das ist ja so ein Bild, was man dann hat. Ich sündige und dann gehe ich weiter und irgendwann merke ich auf meinem Weg, da hinten steht der liebe Herr Jesus und weint, weil ich so, und dann will er, dass ich zurückkomme zu ihm. Und so sind ja so Bilder, mit denen wir auch mitunter groß geworden sind. Das ist ein Bild, was seit Pfingsten nicht mehr stimmt. Denn Pfingsten ist die neue Grundlegung des Menschen. Und diese Grundlegung hat eben etwas damit zu tun, und das ist, ja, wenn man das Neue Testament liest, dann kann man immer wieder auch nur sagen, darüber müssen wir vielleicht später auch reden, aber habt ihr das wirklich so gemeint, Paulus, hast du das so gemeint, dass du diese Vögel da in Korinth, dass du sie Heilige nennst, hast du das wirklich so gemeint? Und dass damit ich auch gemeint bin, stimmt das? Und das ist das, was der Apostel Paulus sagen würde. Er sagt ja, weil, und das ist der Unterschied von Pfingsten, nun Gott nicht mehr der ist, der in einem Tempel angebetet wird und der dann die Tür aufmacht, wenn ich lieb und nett bin, und wenn eben nicht, dann bleibt die Tür auf einmal zu. Gott ist nicht mehr in irgendeinem Tempel. Gott wohnt nicht mehr in irgendeinem Haus, sondern Gott wohnt in dir. In dir. Gott hat sich an dich gebunden. Gott hat sich an mich gebunden. Und wenn ich dann einen Weg gehe, der nicht richtig ist, dann steht er nicht da hinten, sondern ist ja genau da, wo ich bin. Warum? Weil Pfingsten geschehen ist. Weil Gott im Menschen ist. Weil sein Geist in mir und in dir ist. Du kannst den lieben Gott nicht mehr loswerden. Geht nicht. Nicht, weil du so ein Glaubensheld bist, sondern weil er sich an dich gebunden hat und festgemacht hat. Und gesagt hat, ich will nicht mehr, dass es irgendwo einen Ort gibt in dieser Welt, wo ich nicht bin. Und deswegen ist er beim Menschen und im Menschen. Und wenn du vor der Schuld einer Sünde stehst oder wenn andere ankommen, wieder mit dem Finger auf dich zeigen und sagen, dann hör da nicht hin. Hör auf den, der sich an dich gebunden hat, und diese Bindung will dich frei machen. Ohne diese Bindung, ohne eine Bindung, da sind wir Menschen im Endeffekt vollkommen verloren, weil wir alle vor bestimmten Fragen im Leben stehen, die uns herausfordern, und wir nicht wissen, ist da etwas, was uns hält, ist da etwas, was uns trägt. Und so kann der Mensch nicht leben. Der Mensch braucht Sicherheit in seinem Leben. Und wo er diese Grundsicherheit nicht hat, wird er überall dort, wo ihm Sicherheit versprochen wird, zugreifen. Da wird er zugreifen. Weil der Mensch kann nicht in Unsicherheit gedeihen. Dort wird er zugreifen. Und das sind dann die unterschiedlichsten Dinge, die wir auch alle kennen, wo wir zugreifen und es festhalten, weil wir meinen, damit den Unsicherheiten des Lebens begegnen zu können. Damals am Berg, Schavuot ist ja nicht nur das Erntefest, sondern das Fest der Gabe der Tora, also nicht der Empfang der Tora, sondern der Gabe. Am Donnerstag haben wir ein bisschen darüber nachgedacht. Schavuot ist das Fest, wo Mose ja die Tora, die Gesetze bekommen hat. Und wer diese Geschichte nochmal liest, wird entdecken, wow, das ist schon eine spannende Geschichte. Sie kommen am Sinai an und dann ist dieser Berg voller Rauch, voller Feuer und voller Erdbeben und so. Und das Volk sagt, diesem Gott sich nahen, das ist ja selbstmörderisch. Und sagen dann am Ende zu Mose, geh du rauf und wir bleiben hier und warten. Und dann war Mose ja oben auf dem Berg 40 Tage und 40 Nächte. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal, also 40 Tage und 40 Nächte auf einen gewartet hat, von dem du denkst, der kommt jetzt eigentlich heute oder morgen. Mose war ja so der Fixpunkt für Israel, woran sie sich ausgerichtet und aufgerichtet haben. Sie haben gesagt, Mose, rede du mit Gott. Und dann haben wir eine Verbindung zu dem, der uns herausgeführt hat. Und dann war Mose ja dort oben und was geschah dann unten im Lager? Der Mensch kann nicht ohne einen sicheren Halt. Kann er nicht. Er vergeht. Und er kommt auf dumme, dumme Gedanken. Und ein dummer Gedanke war eben, naja, wir brauchen einen Gott, den wir anfassen können. Wir brauchen einen Gott, der glänzt. Wir brauchen einen Gott, der irgendwie ein bisschen was hermacht, weil irgendwie, wir wissen nicht, was da oben passiert ist und so. War vielleicht alles eine spinnerte Idee. Aber wir brauchen etwas, was uns Halt gibt. Und dann hat man ein goldenes Kalb gegossen. Weil man braucht was in der Welt und in diesem Leben, woran man sich festhalten kann. Und das ist eine spannende geistliche Frage. Wo sind eigentlich meine, wo sind eigentlich deine goldenen Kälber, die du dir gießt, um ein bisschen mehr Sicherheit in diesem Leben zu haben? Und das Volk goss sich dieses goldene Kalb und betete es an. Und das macht dir auch was her. Dafür haben sie auch richtig was geopfert. Also da haben sie sich nicht lumpen lassen. Aber dann kam Mose wieder vom Berg runter und nahm genau das wahr, dass sein Volk sich eine Sicherheit gesucht hat auf einem vollkommen unsicheren Grund. Und er fing an, sich zu ärgern. Wie könnt ihr nur? Ihr seid so nah an dem, der euch einen guten Grund geben will und baut dann so ein läppisches, elendiges Kalb. Das soll deine Hoffnung sein? Dieser Goldklumpen? Darauf willst du dein Leben bauen? Auf diesen äußeren Schein? Das ist das, was deinem Leben Halt vermitteln soll? Und dann lesen wir in der Geschichte, dass eben an diesem Tag oder in diesem Zusammenhang 3000 Mann starben. Das, was wir uns als goldene Kälber bauen in dieser Welt, ist etwas, was Menschen tötet. So ist das. Das, was wir uns als goldene Kälber schaffen in dieser Welt, unseren Reichtum, unsere so gemeinte Sicherheit, unsere Waffen, die wir gerade brauchen, die Aufrüstung, die wir gerade betätigen, diese aberwitzigen Milliarden, die wir dort hineinstecken, das sind goldene Kälber, die töten, die bringen um. 3000 Mann sind damals gestorben. Und jetzt wieder den Sprung nach Jerusalem. Merkt ihr schon, was da Neues anfing? Nur die nicht gebildeten Theologen und die dummen Europäer und was weiß ich wer fangen an zu zählen, waren es denn wirklich 3000 Mann, die sich dort bekehrt haben? Als wenn es darum ging. Lukas will sagen, dort wo deine Sicherheit fußt auf irgendwelchen goldenen Kälbern, da musst du aufpassen, dass du nicht kaputt gehst, weil du keinen Grund hast. Deswegen gehst du zugrunde daran. Aber Gott sei Dank, es gibt dieses Ereignis von Pfingsten, wo du keine Sorge mehr haben musst, dass der liebe Gott irgendwo da hinten an der Ecke stehen bleibt, sondern Pfingsten heißt, Gott ist in dir. Gott ist in mir und er bindet sich an mich. Und das ist ein Fundament, das ist ein Grund. Und das hat Menschen beseelt und bewegt. Und damals sind 3000 gestorben und an dem Tag haben sich 3000 bekehrt und sich taufen lassen. Das ist der Unterschied. Und das ist das, was Pfingsten will. Es will dich frei machen, endlich frei machen. Aber fall nicht auf diese Welt herein und auf diese Botschaft, das hätte etwas mit Bindungslosigkeit zu tun. Das ist dumm, das ist unmenschlich. Frei wirst du dort, wo du dich an Gott bindest. Und das hat Paulus dann auch den Korinthern geschrieben. Und auch im Galaterbrief das nochmal aufgenommen. Ihr seid teuer erkauft, werdet nicht der Menschenknecht, weil überall dort, wo du der Menschenknecht wirst, wirst du unfrei, landest du in Ägypten. Aber der Punkt ist nicht, dass du nicht mehr Knecht bist. Weil an einer anderen Stelle, und da benutzt Paulus genau den identischen Begriff, Doulos, an einer anderen Stelle spricht er auch davon. Im Römer schreibt er das gleich am Anfang im ersten Vers, Paulus, ein Knecht Gottes. Und das ist die Frage in Bezug auf die Freiheit des Menschen. Du wirst nicht frei, indem du bindungslos wirst. Du wirst nicht frei, indem du dich von allem losmachst und wir den Menschen möglichst irgendwie ungeschützt auf eine grüne Wiese werfen und dann mal schauen, wie es wird. Nein, der Mensch entwickelt sich dort, wo er an etwas festgemacht ist. Und er wird frei dort, wo das, wo er festgehalten ist, eben nicht das, was ihn klein ist, das, was ihn klein macht, sondern was ihn aufatmen lässt. Und das ist das Evangelium. Und deswegen lädt Jesus ein und sagt, binde dich an mich und ich will mich an dich binden. Ich will, dass du davon lebst, dass es kein Ort, keine Situation, kein Moment mehr geben wird, an dem ich nicht bei dir bin. Das ist Pfingsten. Und er lädt dazu ein und sagt, das, oder so hat Petrus dann damals auch eingeladen, das ist die Botschaft, die uns durch diesen Mann aus Nazareth begegnet. Dass er dich frei machen will, indem du sein Knecht wirst, indem er dein Herr wird. Und dieser Herr knechtet eben nicht und macht nicht klein, sondern führt in die Freiheit. Und Johann Wolfgang von Goethe sagte ja, gibt es eine schönere Freiheit als die der freiwilligen Bindung? Nein, sagt er, gibt es nicht. Aber geschehen tut das nur dort, wo die Liebe zu Hause ist und wo die Liebe wohnt. Deswegen bindet euch aneinander. Macht euch aneinander fest. Also ich nehme jetzt nicht die Predigt für Samstag, also so ein bisschen. Aber das ist der Weg des Lebens. So wie unser Herr sich an uns gebunden und festgemacht hat und uns nicht mehr lässt, weil er will, dass wir frei sind. Und das rufen wir dieser Welt, die an vielen Stellen einfach auch ein bisschen dumm ist, entgegen. Nicht durch Bindungslosigkeit wirst du frei, sondern frei macht dich der, der sein Leben für dich gegeben hat und sich damit an dich gebunden hat. In den guten, in den schlechten Zeiten, im Gehen, im Stehen und im Fallen. Er ist bei dir und mit dir und lässt dich nicht. Das ist Pfingsten. Gott sei Dank, dass dieser Weg dann von unserem Herrn so gegangen wurde, dass er Pessach und Schavuot in seinem Handeln vereinigt hat und am Pfingsten die Freiheit des Menschen dann zu ihrem Ziel gekommen ist, indem sie bei uns Menschen angekommen ist. Amen.